Kifi, der Gruselfilm-Podcast für Eltern und andere Untote. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Killer Kerstin.
Oh nein, Grusel-Gerald.
Diesmal habe ich mir vorher was überlegt, mir schon vor Tagen eingefallen, dass wir darauf auch nicht vorher gekommen sind. Finde ich ein bisschen traurig, weil es liegt sehr auf der Hand.
Habe ich das nicht gesagt gehabt?
Wir werden Krypto-Kerstin
vor. Krypto-Kerstin, ja stimmt, ja. Aber Grusel-Gerald liegt halt so noch viel mehr auf der Hand.
Und damit sind wir auch bei unserer letzten Folge dieses Jahr von unserem Schocktober-Spuktakel. Und heute haben wir einen richtigen Klassiker mitgebracht und einen meiner absoluten Lieblingsfilme.
Und gleichzeitig auch einen Film, der natürlich streitbar ist, ob er ein Kinderfilm ist.
Also ich habe den als Kind ständig geguckt.
Das macht ihn zum Kinderfilm.
Das darf wirklich kein Maßstab sein.
Ich habe als Kind auch Unten am Fluss geguckt und wir wissen heute alle, das war kein Kinderfilm.
Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon tausendmal in diesem Podcast erzählt und ich habe auch, weil es ein Zeichentrick war, Heavy Metal als Kind geguckt.
Oh ja, auch ein mega guter Kinderfilm.
Also ein Zeichentrickfilm, der muss ja für Kinder sein. Habe ich aus der Videothek, oder den gab es irgendwo zu kaufen, die VHS ganz billig oder so.
Ja, ich habe Animal Farm geguckt, aber das bin ich auch selber schuld, weil ich habe das aus dem VHS-Regal von meinem Vater genommen, weil ich gesehen habe, dass ein Zeichentrick ist und den alleine geguckt. War nicht so eine gute Idee.
Wir haben nämlich heute mitgebracht Gremlins 2 von 1990.
Vielleicht können wir einmal ganz kurz sagen, warum eigentlich Gremlins 2?
Bei Gremlins 2 tatsächlich, das ist auch eine Horrorkomödie, aber die ist viel gruseliger und auch viel brutaler. Und Gremlins 2 hat sich darauf konzentriert, was die Leute an den Gremlins geliebt haben, nämlich, dass die Chaos machen und irgendwie auch dabei ganz witzig sind, halbwegs sympathische Antagonisten sind.
Du hast jetzt gerade Gremlins 2 genannt, als du gesagt hast brutal, aber du meintest Gremlins 1.
Ja,
das ist der brutalere Film.
Und Okay. Weil ich habe Gremlins 1 auch selber super viel später gesehen als den zweiten Teil. Für den Plot spielt es beinahe überhaupt keine Rolle, ob man Gremlins 1 gesehen hat oder nicht. Wirklich gar nicht. Bei beiden Filmen ist der Plot auch mega egal. Und deswegen Gremlins 2 ist auch wirklich, ich glaube, der Gremlins 1 ist auch ab 16 und Gremlins 2 ab 12 auf jeden Fall. Ich meine, Gremlins 1 ist wirklich aber FSK 16 und auch, ja, ob zu Recht, aber ab 12 finde ich bei dem auch doll. Der läuft ja tatsächlich manchmal Weihnachten so dann im Nachmittagsprogramm.
Genau, ich finde auch, dass das ein Weihnachtsfilm ist, Gremlins 1, im Gegensatz zu Gremlins 2.
Ja, Gremlins, der spielt ja auch an Weihnachten.
Genau.
Gremlins 2 nicht.
Ja. Deswegen finde ich auch, passt er auch, also Gremlins 2 auch sowieso besser in den Spuktober. Haben wir ihn schon so genannt? Hattest du ihn schon so genannt? Hat das Internet einfach sowas gesagt?
Wir haben Schocktober-Spuktakel, nehmen wir immer.
Schocktober-Spuktakel, deswegen passt er viel besser in den Schocktober-Spuktakel.
Jetzt habe ich schon gesagt, der Plot ist super egal, aber ich werde den trotzdem ganz kurz durchgehen.
Ein bisschen Plot gibt's auf jeden Fall.
Gremlins 2 spielt offensichtlich einige Jahre nach dem ersten, aber wie gesagt, das spielt keine große Rolle. Wir sehen ganz am Anfang, wie quasi ein chinesisches Viertel in New York komplett abgerissen wird. Nur noch eine Bude steht, in der ein sehr alter Mann wohnt, der unseren entweder schon bekannten oder noch nicht bekannten Mogwai Gizmo in einem Käfig hat, aber nicht richtig eingesperrt. Der fühlt sich da ganz wohl, guckt den ganzen Tag
irgendwie. Die sind Freunde.
Genau. Guckt irgendwelche schlechten Filme, in dem Fall gerade Rambo 2 auf Cable TV. Und die wollen dem das abkaufen, aber er verkauft nicht. Dann ist Schnitt einige Monate oder Wochen später, der alte Mann ist trotzdem gestorben. Ein Milliardär namens, wie hieß er, Daniel Clamp hat jetzt da einen Tower gebaut. In dem Keller bei den Abrissarbeiten finden zwei Wissenschaftler, nämlich Gizmo dann, der gerade auch weint, weil er halt seinen Freund, den alten Mann, verloren hat.
Ich glaube, sie finden den einfach auf der Straße, aber ist egal.
Bei der Baustelle, ne?
Ja,
auf jeden Fall finden sie ihn.
Wenn man sich auf der Straße mal umguckt, findet man die dollsten Sachen.
Die finden den auf jeden Fall beim Bau von diesem Turm.
Ja.
Und dann ist es noch ein paar Monate später. In diesem Turm arbeiten jetzt Kate und Dan, Billy heißt er, nicht Daniel.
Mhm.
Die man auch aus dem ersten Teil kennt, die inzwischen nach New York gezogen sind aus ihrer Kleinstadt. Sie arbeiten da, er ist Architekt in so einem Büro, sie macht so Führung. Oh, er wartet auf eine Beförderung, das übliche 80er-Jada-Jada, auch wenn wir schon in den 90ern sind. Irgendwann hört er den Postboten.
Und sie wartet auf die Verlobung. Ich finde das auch sehr
80er. Stimmt, genau. Er hat auch noch eine flirty Chefin, die so ein bisschen übergriffig ist, so eine typische 80er-Jahre-Geschäftsfrau.
Ja, die immer so ganz, das, was man unter Powerfrau framed und die auch so unangenehm dargestellt werden.
Das, was man früher unter Powerfrau geframed hat, ja, und was genau auch sehr unangenehm ist.
Ja.
Auf jeden Fall hört er irgendwann den Postboten die Melodie, die er von Gizmo kennt, pfeifen. Und dann fragt er den Postboten, wo er das her hat. Aus dem Labor. Er rettet Gizmo aus dem Labor. Sie kennen die drei Regeln noch, die wir jetzt hier einmal sagen werden, nämlich Kerstin.
Nicht nach Mitternacht füttern. Nicht nass werden lassen und kein helles Licht.
Kein grelles Licht, genau.
Wobei man sagen muss, es hat unterschiedliche Konsequenzen. Wenn man die nach Mitternacht füttert oder, nee, da und...
Wenn sie nass werden, multiplizieren sie sich. Wenn man sie nach Mitternacht füttern, verpuppen sie sich und werden zu Gremlins. Und grelles Licht tötet sie halt.
Genau.
Und so ist jetzt die einzige Aufgabe, Gizmo bis zum Feierabend zu verstecken und da währenddessen zu gucken, dass er nicht nass wird. Nicht so schwierig in einem Office-Turm, sollte man denken. Jetzt passiert allerdings, dass der Milliardär Daniel Clamp zu Besuch kommt und eine Zeichnung von Billy so toll findet, dass seine Chefin ihn zu einem Geschäftsessen nötigt, er also nicht nach Hause kommt direkt nach der Arbeit, er Kate damit beauftragt, wenn sie mit ihrer Schicht fertig ist, Gizmo zu holen, sie Gizmo aber nicht so richtig mag und Gizmo in der Zwischenzeit leider nass geworden ist durch einen Unfall mit einem Wasserspender.
Das heißt, die flauschigen Mockers, also ich möchte das jetzt nur kurz, weil nicht alle so drin sind wie du.
Ich hätte es
am Anfang sind es flauschige Mockwise und aus Gizmo entstehen dann weitere flauschige Mockwise.
Aber die schon sind fiese.
Nicht so nett wie Gizmo. Die genau sind mindestens frech und manche sind wirklich einfach
genau
böse.
Einer ist so ein bisschen einfach nur verrückt und die anderen sind böse, genau. Ja. Und die drei Bösen werfen Gizmo dann auch in ein Lüftungssystem und der Quatschige macht einfach nur Quatsch. Kate kommt dann und sammelt den Quatschigen ein, bringt ihn nach Hause.
Weil er sieht dem schon ein bisschen ähnlich, ja. Er hat nur halt zusätzlich so Googly Eyes.
Die sich auch die ganze Zeit so drehen.
Ja.
Zu Hause merkt dann erst, als Billy dann viel später kommt und auch Lippenstift verschmierten Kragen hat, auch ein altes Klischee, dass das nicht Gizmo ist und sie zurück müssen, um Gizmo zu holen. Und währenddessen ist natürlich schon, haben die bösen Mogwais schon allerlei Chaos gestiftet und natürlich nach Mitternacht gegessen. Das heißt, jetzt sind Gremlins da und ab hier können wir den Plot abhaken. Die Gremlins kommen, sie machen sich absichtlich nass, so viel es geht. Es werden mehr Gremlins, sie machen allerlei Unfug, weil das hier ein Hochhaus ist und zwar so ein klischeeiges 80er Jahre Trump-Kapitalismus-Hochhaus. Genau. Also, es gibt eine Food Mall, es ja gibt ein TV-Studio, es gibt oben Labore, es gibt halt ein Büropart.
Ich glaube auch so was Bar-mäßiges oder so habe ich gesehen.
Ja, das einmal ist kurz ja in dem Food Court im Prinzip genau so mit drin.
Genau. Richtig auch, also so dicke Restaurants, wichtige. Also
es hat wirklich so hunderte Stockwerke.
Ja.
Und deswegen passiert jetzt echt alles Mögliche. Die Gremlins brechen in den Food Court ein, essen da. Sie brechen am Filmset ein und stören eine Aufzeichnung. Sie brechen ins Labor ein und geben sich selber alle möglichen genetischen Veränderungen, wodurch es auch noch die verschiedensten Variationen von Gremlins gibt. Eine der großen Stärken dieses Films. Und ganz zum Schluss kommt es dazu, dass die das Haus auch verriegeln. Und jetzt Billy mit einem Plan kommt, dass sie die alle in die Lobby locken. Indem sie alle Uhren vorstellen, denen vorgaukeln, dass es Nacht ist, weil sie können ja bei Tag nicht raus. Dann aber die Vorhänge runterlassen und sie im Sonnenlicht braten. Im letzten Augenblick zieht allerdings eine unvorhergesehene Regenwolke über New York. Und so müssen sie sich was anderes ausdenken, nämlich dass sie die alle versammeln, extra nochmal nass machen und einen der Gremlins, der sich selber in Elektrizität verwandelt hat und in einem Anrufbeantworter gefangen wurde, einfach über die Gremlins zu schicken und sie alle mit Elektroshots zu grillen. Die Gremlins sind alle gegrillt, Film zu Ende, Happy End. Hoffentlich. Ja. Wir sehen ja sogar noch im Abspann, ein Gremlin hat mindestens überlebt und Gizmo natürlich auch.
Ja, natürlich.
Du hast den Film ja nicht als Kind gesehen, sondern aha, erst vor einigen Jahren, als ich dir beide gezeigt habe.
Ja, es ist und bleibt eine lustige Horrorkomödie. Das kann man dem sagen. Ich finde, der hat auch einige Elemente, die wirklich cool sind. insgesamt, die ich jetzt gleich lobend herausstellen werde. Ich habe beim zweiten Mal gucken und dadurch, dass ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe, habe ich vielleicht einen Deutungsansatz gefunden, der dir nicht gefallen wird, Gerald. Das ist jetzt Foreshadowing für später, das hört ihr später. Wir werden halt einiges zu dem Film sagen, glaube ich, weil das halt, ja, gerade wenn wir das in Bezug auf Kinder haben, ich finde das vollkommen richtig, dass du sagst, dass das echt ein Kinderhorrorfilm sein kann, sozusagen. Aber da muss man natürlich auch noch einiges, weil der ist aus den 80ern und der ist auch
technisch gesehen aus den 90ern.
Technisch gesehen aus den 90ern, bleibt aber auch ein Horrorfilm, müssen wir echt noch ein bisschen was zu sagen, das ist klar.
Ja, sowieso natürlich.
Ja.
Der ist nicht ohne Grund die letzte Folge dieses.
Ja.
Wobei ich fast finde, der steht auf einer Stufe mit Alien Teacher von der Alterskompetenz
her. Nee, ich sag dir gleich, warum nicht. Aber ja, also von der Alterskompetenz bestimmt, aber ich glaube, es müssen trotzdem hartgesottenere.
Ich bin Kinder vielleicht sein. Der ganz falsche Ansprechpartner, aber ich habe den, glaube ich, mit 8 immer schon.
Ja, das ist, weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Mit 8 habe ich Indiana Jones gesehen, wie dieser Gral sich verändert und konnte danach keinen einzigen Indiana Jones mehr gucken,
weil ich diese viel schlimmer fand. Als Gremlins 2.
Nee, ich finde die auch schon, also vom Body Horror Part, kommen wir gleich zu. Erstmal, dickes Lob, der Film macht natürlich eine ganz eindeutige Gentrifizierungskritik auf. Also die bösen großen Konzerne übernehmen die kleinen Stadtteile mit Leuten, die es sich nicht anders leisten können, die sich natürlich, wenn man denen genug Geld auf den Tisch legt, irgendwie was anderes nimmt und damit ja aber auch vielleicht den eigentlich relativ zentralen Platz in der Stadt, der jetzt auf einmal wichtiger geworden ist als die Leute. Und nicht zuletzt ist ja, wie du festgestellt hast, der Böse auch eine Art Donald Trump-Karikatur.
Zumindest wie Donald Trump in den 90ern gesehen wurde. Er hat ja auch so ein Buch, Donald Trump hat ja auch dieses Buch, so Das Geheimnis meines Erfolgs oder so. Und er hat ja ein ganz, ich habe mir den Buchtitel jetzt nicht aufgeschrieben, aber er hat ja wirklich das Buch auch vom Cover erinnert total an das Trump-Buch.
Und ist es mir dann auch aufgefallen, als du es gesagt hast, der läuft auch so. So wie man sich vorstellt, wie Leute mit viel Geld und dicken Eiern laufen, aber wie auch Donald Trump ja läuft.
Man hat ja früher Donald Trump wirklich als so gewinnbringenden, charismatischen Milliardär betrachtet, dem alles gelingt und der immer ein gewinnendes Lächeln hat. Das, die Ansicht hat sich ein bisschen geändert in den letzten mindestens 10 Jahren, aber eigentlich auch schon vorher. Und ich glaube, also der heißt Clamp. Das ist ja nicht mal besonders weit von entfernt. Ich liebe auch das Logo von Clamp, ist ja so ein C, was so einen Globus hat, aber der Globus ist total zerpresst.
Voll geil. Wie will man mit seinen Händen einfach den Globus kaputt machen?
Ich finde, er hat so Kapitalismuskritik und die ist auch nicht besonders subtil. Was ich darin immer ein bisschen schade finde, er zieht sie nicht endgültig durch.
Überhaupt
weil
nicht.
Clamp ist am Ende trotzdem ja ein Held. Er hilft ja total dabei. Er kommt zu spät und hilft nicht mehr so richtig viel. Aber er tut das Beste, weil eigentlich ist ihm nur langweilig und er möchte mal wieder hands-on richtig anpacken und mithelfen. Und dann blüht er ja auf ab dem Zeitpunkt. Eigentlich ab dem Zeitpunkt, als alles in die Hölle geht, ist er ja total mit dabei und tut alles dafür, sein Hochhaus zu retten.
Er wird auch so ein bisschen als Naivling, also dass er sich vorstellt, dass das alles eine gute Idee ist insgesamt, die er macht, hingestellt. Und nicht als jemand, der wirklich einfach am Ende einen Haufen Geld damit verdienen möchte. Und deswegen, da ist wirklich die Kapitalismuskritik nicht ganz durchgedacht. Aber ich finde die Gentrifizierungskritik schon. Weil einfach dieses Vertreiben von dem Letzten, der da noch ist und so, das ist
schon, aber Motiv. Wie gesagt, dadurch, dass Clamp zum Schluss eine positive Figur, zumindest eine halbwegs positive Figur ist, funktioniert es nur so halb.
Ja. Ich finde auch.
Es wäre konsequent gewesen, wenn der Clamp Tower einfach zum Schluss kaputt gewesen wäre.
Stimmt, ja.
Und ich meine, er ist ordentlich ramponiert, aber er steht ja noch.
Eine weitere Sache, die ich total gut finde, ist, dass das Thema Mobbing indirekt thematisiert wird.
Ja, durch die anderen Mogwai an oder auch die Gremlins an Gizmo.
Ja.
Der hier wirklich aber der Süßste ist und dann sind die anderen so grundlos gemeint zu dem. Es kann auch wirklich jeder verstehen, dass das gerade mega unfair ist.
Ja. Und das ist wirklich, also klar, es ist sehr offensichtlich, aber es ist dann auch nochmal, ich glaube, als Kind oder Jugendliche fühlt man sehr mit Gizmo mit. Also man fühlt es sowieso auch noch als Erwachsener, aber im besten Fall wird man ja als Erwachsener nicht mehr gemobbt, weil alle irgendwie gelernt haben, dass das keine gute Idee ist.
Ich weiß gar nicht, ob das nicht in Büros trotzdem noch häufig genug passiert.
Oh Gott, ey. Aber falls euch das passiert, wechselt die Arbeitsstelle. Ich weiß, es ist nicht so einfach manchmal, aber gibt da draußen echt Leute, die sich nicht den ganzen Tag andere Scheißerwachsene antun.
Ich weiß wirklich gar nicht, was man als Erwachsener da vernünftig tun. Es gibt bestimmt Stellen, an die man sich wenden kann auch noch, ne?
Ja.
Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie drüber genappt.
Ja, wow, was ist das denn auch für eine Arbeitsstelle, dass wirklich sich Erwachsene noch mobben? Wie kann das denn überhaupt passieren?
Ich glaube, das passiert ganz von selbst.
Ja, aber was ist denn mit den Erwachsenen los? Den anderen, die sind doch auch erwachsen.
Naja, ich glaube, das Problem sind hier wie so oft gar nicht die Mobber dann, sondern die Leute, die nichts dagegen tun.
Ja, das ist ja aber auch in der Schule so. In der Schule gibt's wenigstens noch die Lehrkräfte, die geschult sind, versuchen einzugreifen und sowas, aber gut. Das sollten Chefs eigentlich auch können. Naja. Ja, aber trotzdem finde ich das einen total guten Move, weil dadurch wird das ein bisschen mehr ein Kinderfilm, finde ich. Also generell die Figur Gizmo macht das sehr zu einem Kinderfilm. Weil das ist das süße Haustier, was man gerne hätte, das süße Plüschtier, was man gerne hätte, was man mitnimmt und dann hat es ein Lieb und es ist ein bisschen witzig, weil es guckt auch mit einem Fernseher zusammen.
Und es singt und es macht süße Geräusche.
Genau, und es tanzt auch witzig, wenn seine Lieblingsmusik kommt. Und ja, das ist einfach zum Knuddeln. So wie man sich das vorstellt als Kind, wie es wäre, ein Haustier zu haben, aber was eigentlich nur so richtig mit Stofftieren funktioniert, ehrlicherweise. Und das ist die totale Kinderfilmkomponente da drin, finde ich.
Ich finde aber auch, die Monster funktionieren für ein Kind, ja. Weil es sind selbst die ausgewachsenen Gremlins, also die Mogwais, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, für Leute, die wirklich noch nie von den Gremlins gehört haben. Und wenn ihr über 25 seid, wie habt ihr das geschafft? Die sind vielleicht 20 Zentimeter groß.
Und sind so flauschig, haben genau, so große Ohren, fast wie eine Fledermaus, aber untenrum eher wie so ein Teddy.
Genau.
Würde ich sie beschreiben.
Und die Gremlins sind schon signifikant größer. Die sind locker mal doppelt so groß, aber die sind ja auch keinen Meter groß.
Und die sind reptilienartig, grün und schleimig.
Und die haben immer noch riesige Ohren und riesige Augen. Also eigentlich erfüllen sie immer noch das Kindchenschema. Es ist nur irgendwie so pervertiert, dass man trotzdem sofort sieht, dass sie gruselig aussehen.
Die Zähne werden natürlich riesig dazu auch und es werden Klauen dran gemacht und sowas. Aber was jetzt wieder in diesem Film das zum Kinderfilm macht, ist ja, wir haben jetzt diese typische Verwandlung, die wir aus dem ersten Film haben, Mogwai zu Gremlin. Okay. Aber wir haben in diesem Film eine dritte Verwandlungskomponente. Und zwar in diesem Trump Tower gibt es ein Genlabor natürlich.
Übrigens Clamp Tower. Wir wollen hier nicht, dass Donald Trump uns verklagt.
Trump Tower. Clamp Tower.
Ich möchte hier an dieser Stelle einmal klarstellen. Unseres Wissens nach züchtet Donald Trump in seinem Tower keine Gremlins. Wir sind uns da ziemlich sicher.
Nee, die haben ja auch keine Gremlins gezüchtet. Die haben so mehr so Klonexperimente gemacht und sowas. Ja. Aber was sie da haben, sind ganz viele Reagenzgläser, wo lustigerweise, und das liebe ich total, weil dieser Film ist sich einfach nicht zu schade, alles ziemlich platt zu machen und dadurch einfach wahnsinnig witzig zu sein, gibt es kleine Reagenzgläser und auf den kleinen Reagenzgläsern sind dann nochmal
Piktogramme,
was da drin ist. Zum Beispiel ein großes Gehirn,
eine riesige Fledermaus. Was
könnte da passieren? Genau. Oder einmal tatsächlich Stöckelschuhe oder sowas als Piktogramm? Ja, ne?
Ich meine, es sind wirklich Stöckelschuhe.
Das ist
richtig
Dummes.
Für so einfach, da sind da Frauengene drin.
Ja. Und dann verwandeln sich halt die Gremlins in einem zweiten Transformationsprozess tatsächlich in besondere Gremlins. Und das ist natürlich dein absoluter Lieblingsmoment, weil du liebst ja auch diesen Jordan Peele Sketch so sehr.
Es gibt einen Key and Peele Sketch über das Writing von Gremlins 2. Den kann ich sehr empfehlen. Wo die auch wirklich alle die Gremlins aufzählen, die es gibt, die Verrückten. Und die sind wirklich das Beste. Also es gibt du hast schon gesagt, einen Fledermaus-Gremlin, einen Spinnen-Gremlin, einen Schlauen, der dann auch sprechen kann. Ein Frauen-Gremlin, was ein bisschen weird ist, weil es auch impliziert, dass alle anderen Gremlins Männer sind, wie bei den Schlümpfen.
Also prinzipiell funktioniert es ja, weil
die sich asexuell vermehren.
Genau, vermehren durch dieses andere. Aber trotzdem merkwürdig.
Dann gibt's noch einen Gemüse-Gremlin, und den liebe ich bei jedem Gucken mehr, weil irgendwas mir vor ein paar Mal Gucken aufgefallen, dass der sich immer Tomaten von seinem Schädel abzupft und damit Leute bewirft. Das ist einfach mega witzig.
Und der ist angelehnt an dieses super berühmte Gemälde, wo ein menschlicher Kopf mit Gemüse halt nachgestarrt steht. Und deswegen sieht er auch wirklich so aus und das ist ein super Design.
Und von den Genexperimenten gibt es noch einen Elektro-Gremlin, der dann wirklich komplett, der ist auch gezeichnet ab dann. Und der zackt immer so über den Bildschirm und lacht nur noch verrückt.
Ja, es gibt auch so ganz viele andere noch nebenher, ne? So ein
das Phantom der Oper, weil die ein anderer Gremlin so einen mit Säure bespritzt auf der einen Hälfte des Gesichts. Es gibt einen Zahnarzt, der wirklich auch dann in. Offensichtlich gibt es auch Zahnärzte in diesem Clamp Tower, der dann auch jemanden operiert. Einen, der so einen Mantel trägt und den so aufzieht, so ein wie ein Exhibitionist. Aber das sind ja alles nicht die Genexperimente.
Nee, das stimmt.
Und wenn man so ein bisschen in die Hintergründe guckt, gerade in den Massenszenen am Ende, dann sieht man so viele so witzig verkleidete Gremlins.
Ja.
Die Puppenspielleute und die Kostümleute, die müssen einen Heidenspaß und eine Heidenarbeit in dem Film gehabt haben.
Aber die haben auch so ganz viele kleine Easter Eggs eingebaut, glaube ich. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gesehen, dass ein paar diese Rocky Horror Picture Show mäßigen Time Warp Kostüme anhatten.
Das kann sowas sein.
Also wirklich ganz viel Quatsch am Ende. Und das, wie gesagt, das ist auch der Punkt, wo es dann wieder sehr ein Kinderfilm wird. Gizmo sowieso eine totale Kinderfilmfigur eigentlich und diese Quatschkomponente, die am Ende reinkommt, die wirklich alles so hart überzeichnet, dass man auch ganz viel überspielen kann, dass der Horror dann nicht mehr so heftig ist auch am Ende. Die sind voll die Kinderfilme.
Und, ja,
checken die Box.
Da kann man ja als Beispiel ganz gut den Fledermaus-Gremlin, dem spritzen die ja noch ein Sonnenschutzmittel. Dass der, warum die das nicht eigentlich allen spritzen? Naja, geschenkt, stellen wir mal nicht weiter in Frage.
Eine Dosis da, glaube ich.
Und er fliegt dann aus dem Tower raus, hinterlässt auch ein komplettes Batman-Symbol, als er durch die Wand fliegt in der Wand. Und dann kämpft er gegen den früheren Nachbarn von Billy und Kate, die zu Besuch gekommen sind, der die Gremlins schon kennt und der auch so voll wahnsinnig davon geworden ist. Und der wirft den halt in Zement, diesen Gremlin. Und der Gremlin fliegt dann zementgetränkt, dieser Fledermaus-Gremlin, auf eine Kirche. Und er starrt dann da zu einem Gargoyle. Und die Szene ist gruselig, weil die erst so anfängt, so POV von dem Gremlin und wie er die Leute angreift.
Ja.
Und dann, wie der andere das abwehrt und in der Luft fuchtelt. Hm. Und dann endet die aber mit einem Lacher.
Ja.
Also die ist erstmal gruselig, die wird aber lustig aufgelöst.
Und
das macht auch schon was aus.
Auf jeden Fall. Auch nachher der intelligente Gremlin macht ganz viel aus, weil der dann auch noch mal so zynische Sprüche drückt und dabei auch immer witzige Sachen passieren. Das heißt, wir haben schon, diese Horrorelemente werden immer irgendwie ganz nett aufgelöst. Das bleibt nie ganz Horror sozusagen am Ende stehen. Deswegen funktioniert das ganz gut. Apropos, du hast gerade angesprochen das Batman-Symbol. Ich finde, das ist einer der wenigen Filme, wo es relativ viele popkulturelle Witze gibt, aber die alle sehr gut gealtert sind, weil sie Sachen genommen haben, die sich auf sehr viel ältere und beständigere Popkultur bezieht. Zum Beispiel Batman. Oder es gibt eine Szene, wo jemand, also ich glaube, dieser Googly Eye Mogwai auf einem Hochhaus-Äquivalent sitzt, in dieser Architekturabteilung.
Ja, und mit so Spielzeugflugzeugen spielt.
Genau.
Also eine Anlehnung an King Kong. Der hat sowieso einfach sehr viel Anlehnung an klassischen Horror. Ich glaube deswegen, weil das damals auch schon alte Horrorfilme waren. Christopher Lee spielt ja einen, also den Chef von dem Genlabor. Und da gibt's auch, einmal fährt die Kamera so an ihn ran und er ist so beleuchtet wie in den alten Dracula-Filmen.
Genau.
Das habe ich als Kind natürlich nie gecheckt. Aber man merkt schon irgendwann, man merkt ja auch so, ja, irgendwas soll das hier sein, aber ich glaube, er sagt auch original einen Satz, den er als Dracula schon mal gesagt hat.
Ja.
Oder hier von den Monsters heißen sie, glaube ich.
Mhm.
Da ist ja, der Opa ist ja so ein Vampir und der, genau, ist ja hier so ein TV-Show-Host, der dann auch später das Ganze von innen dokumentiert, wie so ein Kriegsreporter fast schon.
Ja, aber das funktioniert ja ganz gut, weil das sind Sachen, die bleiben werden, weil die immer wieder rezipiert werden.
Es gibt ja jetzt gerade einen neuen Monsters-Film von Rob Zombie.
Ja, oder aber auch für Kinder, ne? Also Hotel Transylvanien und Co. Da kommt ja das ja auch alles vor. Das heißt, das wird bleiben.
Phantom der Oper ist auch, ja, wird auch uns noch die, mindestens als Musical noch die nächsten 30 Jahre verfolgen, fürchte ich.
Niemand weiß warum.
Und
ein bisschen 80er-Jahre-Humor ist natürlich immer drin, der dann auch nicht mehr so gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn am Anfang der Nachbar nicht ins Taxi steigen will, weil ein russischer Taxifahrer drin ist.
Es war selbst 1990 schon so nah
schon schwieriger.
Am Ende des Kalten Krieges.
Ja.
Aber er soll ja ein alter Mann sein. Und
ja, genau.
Das ist so ein kurzer Moment,
ja.
Der...
Aber das verstehst du ja heute nicht mehr.
Nee, natürlich also, nicht. Nein, nein. Aber es ist auch nicht wichtig, weil es ist jetzt kein zentraler...
Aber das, also der Hauptteil der Witze sind halt körperliche Witze, Quatschwitze. Und wenn das popkulturelle Witze sind, die ja einen Film schnell altern lassen, dann sind das welche, die sich auf Sachen beziehen, die so oft schon wieder von der Popkultur aufgegriffen wurden, dass es am Ende funktioniert.
Entweder schon das als Klassiker kennt oder es schon tausendmal anderswo rezipiert gesehen hat. Auch diese, die machen ja zum Schluss eine Musical-Nummer zu New York, New York, wo die auch dieses, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber es ist aus irgendeinem Marilyn Monroe-Film, wo sie diese Kacheln über sich heben und dann ein riesiges Bild von dem Frauen-Gremlin kommt. Ich weiß selber nicht, aus welchem Film das ist. Ich weiß aber, dass es aus irgendeinem Musical-Film ist.
Ich weiß es auch nicht genau.
Guck, und trotzdem, es funktioniert. Ich erkenne die Anspielung, ohne zu wissen, woher die Anspielung eigentlich ist. Wahrscheinlich habe ich sie das erste Mal wirklich in Gremlins 2 gesehen, ehrlicherweise. Ja, ich würde auch sagen, mein Lieblingsteil ist wirklich, das ist ein Film, der offensichtlich sehr Filme liebt und das zeigt und das auf eine nicht unangenehme Art. Das wird ja oft einem so sehr in den Hals gedrückt, aber hier ist das so, es passiert hier sowieso nur Quatsch.
Ja.
Und deswegen können wir auch, ich kann sich ein Gremlin wie das Phantom der Oper anziehen und dann ist das ein Lacher und das spielt ja für den Plot gar keine Rolle. Ich liebe am meisten an dem Film, dass er wirklich an einer Stelle einfach komplett zugibt, wir haben hier auf den Plot geschissen, weil es gibt die Stelle, wo Billy erst erstmal Dr. Katheter, halt den Mann aus dem Genlabor trifft und die gerade irgendwie was erklären, wie die Gremlins funktionieren so und dann reißt der Film.
Mal wäre so eine lange Erklärung für den Film.
Genau, mitten in dieser Erklärung. Und dann kommt, zumindest in der Blu-ray-Version, in der VHS-Version ist es eine andere Szene. Also im Kino und auf DVD und Blu-ray ist die Version. Dann sehen wir halt ein Kinofoyer, wo Leute rauskommen, sich beschweren, dass der Film kaputt ist und dass der Film so schlecht ist, viel schlechter als der erste Teil. Und dann geht der Kinomitarbeiter in den Kinosaal zu Hulk Hogan. Und sagt dem, Hulk Hogan soll, die haben Gremlins im Vorführraum und Hulk Hogan soll sich mal drum kümmern. Dann dreht sich Hulk Hogan zur Kamera und macht eine Ansage an die Gremlins und dann geht der Film weiter. Aber die Szene, nicht bei der Szene, bei der wir vor waren, paar Szenen weiter. Die eine Szene, völlig egal, was die da gelabert haben. Wen interessiert's denn ganz ehrlich?
Ich finde, dass diese Liebe zu Filmen und dass das aber auch so quatschig verwendet wird und nicht so hochtrabend, das ist direkt in einer der ersten Szenen total geforeshadowed, als er nämlich wirklich Rambo 2 guckt. Nicht Rambo 1, der gute Film, sondern Rambo 2, der komplette Quatschfilm. Und da aber auch schon, das ist ja sowieso eine Foreshadowing auf später, weil er irgendwann, er wird die ganze Zeit gemobbt und irgendwann weiß er nicht, wie er aus der Situation rauskommen soll.
Dann macht er so eine Trainingsmontage.
Genau, dann gibt's eine Trainingsmontage, die komplett schief geht. Und er wird, kriegt, glaube ich, hat er nicht auch so ein rotes Tuch um den Kopf
danach? Er hat so ein Armband, nämlich, und das bildet er sich später wie Rambo als Kopftuch um.
Und dann wird auch noch so eingeblendet, so, wie war das mit der Taktik?
Wenn du den Krieg gewinnen willst, musst du zum Krieg werden.
Ja, genau. Und das, aber weil das so früh im Film gezeigt wird, wissen wir halt schon, okay, das ist halt diese Art von Film.
Und dann ist nämlich wirklich, er baut sich aus Büroutensilien einen Bogen und nimmt einen Bleistift, wo Tipp-Ex, glaube ich, dran ist als Pfeil, zündet den an und erschießt den Spinnen-Gremlin damit. Weil der in riesigen Netzen Kate und die Chefin von Billy gefangen hat. Und ich glaube, kommt dann auch nochmal das Zitat, hört er das dann nochmal in seinem Kopf? Wenn du den Krieg gewinnen willst, musst du zum Krieg werden.
Ich glaube ja.
Das ist so lustig. Und das ist ja auch das Ganze, der Film ist ja auch noch eigentlich eine Parodie auf Sequels. Also das hat Joe Dante, der Regisseur, auch selber mal gesagt, der hat auch den ersten Teil gemacht und es wurde ihm jahrelang gesagt, er soll bitte einen zweiten machen und er hat immer abgelehnt und dann hat Warner irgendwann gesagt, wenn du es nicht machst,
Machen wir es einfach.
Dann hat er lieber gesagt, er macht selber und hat dann aber, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, aber ich habe das Interview nicht mehr gefunden, da ich mal gelesen habe. Er macht das so, dass niemals jemand einen dritten machen kann. Er macht das so wirr.
Und was soll das noch toppen? Also was wäre im dritten Teil gekommen? Nix mehr.
Er wollte einen Abgesang auf Sequels und zeigen, wie unsinnig Sequels sind. Und das hat er ja geschafft. Das hat er aber auf so eine brillante Art und Weise geschafft, dass sein Sequel eigentlich besser ist als sein erster Teil, wenn man ehrlich ist. Ist wirklich halt auch als Parodie darauf funktioniert, wie gesagt, die haben sich vom Plot komplett verabschiedet. Im Prinzip auch das Gremlin-Design. Es ist ja gut. Die Gremlins sind gruselig, die funktionieren, aber für den zweiten Teil, wir brauchen mehr und wir brauchen größer und wir brauchen verrücktere Gremlins. Und dann erfinden die einfach ein Genlabor und es gibt verrücktere Gremlins.
Wenn ihr es übrigens nicht schafft, den Film zu gucken, dann guckt euch zumindest den Keen und Peele Sketch noch kurz dazu an, weil der ist wirklich funny und der geht nur ein paar Minuten. Mein nächstes Lob würde gleichzeitig in meinen größeren kritischen Deutungsansatz übergehen. Das heißt, möchtest du vielleicht vorher noch loblos werden?
Ich glaube, ich habe wirklich alles ganz Wichtige gesagt. Auch das, gerade das, was wichtig ist, wenn man es mit Kindern guckt. Ich glaube, der ist insgesamt mehr eine spaßige Achterbahnfahrt als wirklicher Grusel. Die Momente, die gruselig sind, werden in den allermeisten Fällen wirklich durch Lacher aufgelöst. Und ich finde das Design super. Ja. Also, an ganz großem Lob, wenn mir noch irgendwas einfällt, würde ich es einfach später noch zwischen einwerfen. Aber sonst kannst du gerne loslegen. Ich hätte sonst auch noch ein paar Punkte, die ich selber, auch wenn ich das einen nahezu perfekten Film finde.
Ja, komm, also ist immer noch aus den 90ern. Da kommen ein paar Punkte zusammen. Spoiler-Alarm, Rassismus, schlechtes Frauenbild.
Man kann auch Dinge lieben, auch wenn sie nicht perfekt sind.
Korrekt, und man sollte Dinge, die man liebt, auch kritisieren können. Ja.
Das habe ich gar kein Problem.
Ich auch nicht. Ich mag den übrigens auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen, der Film. Also, was ich auch noch super fand, ist die Vorstellung der 80er und 90er, wie Zukunftstechnik aussieht, liebe ich immer. Zukunftstechnik, die dann viel zu große Bildschirme hat. Wir erinnern uns an, weiß ich nicht, wie hieß der, wo die Bücher von Fahrenheit 451, ja, wo dann wirklich so riesige Bildschirme an den Wänden sind, was bestimmt das wirklich gut sind, gedacht ist.
Im Buch sind alle Wände Bildschirme.
Genau, aber die konnten es im Film natürlich schlecht umsetzen, weil wie hätten sie es tun sollen? Ja. Und dann sieht man wirklich so richtige, große, kloppige Dinger da und man denkt sich so, ja, das Buch hat das sich gedacht, aber wir können es halt nicht umsetzen. Und das sieht man ja ganz häufig in Filmen so, ja, wie setzt du das denn jetzt um? Und dann hat der zum Beispiel am Anfang, also generell, erstmal funktioniert dann die Hälfte der Technik nicht, aber auch wie die sich die Technik gedacht haben, love it. Zum Beispiel kommt dann, ich glaube, es ist entweder der untere Chef oder der Chef selbst mit so einer, ich glaube, es ist der untere Chef unter ihm, mit so einer Art Gerät, die wirklich fast so groß ist wie ein Aktenkoffer. Und mit diesem Gerät kann er dann, also er klappt das so auf wie so eine Akte, aber es ist wirklich dicker, weil da ist ganz viel Technik drin. Und da dachte ich noch so, er hätte es auch andeuten können. Also, und dann kleiner machen können, anstatt so zu tun, als ob da jetzt wirklich funktionierende Technik drin wäre. Aber das ist vielleicht in den 90ern ja auch noch gar nicht das Ding gewesen, dass es kleiner, ja, und dünner
wird. Ich glaube, das, weißt du, ist nicht unabsichtlich. Die Technik funktioniert ja auch die ganze Zeit. Ich glaube, das aber ist schon kritisch gemeint.
Kritisch gemeint, dass das Quatsch ist, weil da so ein
riesiges. Weil das riesig ist und die Hälfte der Zeit trotzdem nicht funktioniert. Okay. Ich glaube nicht, dass das ein positiver Ausblick auf die Zukunft sein soll.
Aber trotzdem liebe ich das so sehr. Und dann nimmt er das und dann scannt er so Pins ein, die auf Höhe, also die wo normalerweise Namensschilder drauf sind, und dann liest er einfach nur den Namen vor. Und jeder denkt sich halt so, ja gut, du hättest halt auch ein Namensschild tragen lassen können, die Leute, anstatt dass du jetzt so einen riesen Möppes mit dir rumträgst, womit du so umständlich das scannst. Und das zieht sich halt durch. Und wie du sagst, das ist aber durchaus kritisch, weil diese, und jetzt kommen wir in meinen Deutungsansatz. Mir ist nämlich aufgefallen, dass alles, was sozusagen als moderne Technik in dem Film geframed wird oder beziehungsweise diese Zukunftstechnik sein soll, die funktioniert entweder nicht oder ist sogar böse. Ich gehe weiter, ich hole gleich ein bisschen aus. Und alles, was so ein bisschen alt und traditionell ist, ist sehr gut. Deswegen meine Frage, bevor ich jetzt gleich aushole, ist Gremlins 2 ein in sich sehr konservativer Film?
Ich glaube, das ist dann am ehesten darauf zurückzuführen, dass das ja hier durchaus ein Abgesang auf Sequels sein soll.
Mhm.
Aber was der Regisseur hauptsächlich sagen wollte, zumindest seiner Meinung nach, das ist ja immer, ne, ob man das dann so annimmt und wirklich letzten Endes so deutet, ist, dass wir keine Fortsetzung brauchen. Und vielleicht hat er einen Punkt.
Ja, weiß, was du meinst, aber er rutscht damit voll ins Konservative rein. Ich würde es gerne noch ausholen.
Aber ich möchte noch sagen, was du sagst, stimmt ja komplett. Aber auch da, wie bei der Kapitalismuskritik, er zieht's nicht durch. Ja. Weil wir werden gerettet von einem auf Hold-Stellen-Anrufbeantwortersystem. Was ja jetzt nicht die neueste Technik ist, aber es ist Technik.
Ja.
Ich sehe das genauso wie du. Es ist so alles ein bisschen archaische Hilfe, weil all diese die Leute haben sich auch so ein bisschen mit dieser leicht kaputten Technik abgefunden und checken deswegen ganz oft gar nicht, das sind nicht kaputte Technik, das sind gerade Gremlins.
Ja, aber es kommt ganz am Ende nochmal was nach dieser Sache, wo das dann gerettet wird mit der Technik, was vielleicht, das lässt einen am Ende mit so einer sehr konservativen Einstellung raus. Ich erkläre es dir ganz kurz. Also ich, oder möchtest, glaubst du, dass das...
Nein, erklärst
okay.
doch bitte.
Also klar, die moderne Technik wird als böse geframed, ganz klar. Ne? Also die kommen in den Tower rein, die Drehtür frisst erstmal Leute, die Designer haben diese Gen- und Tierversuche, da sind auch einfach Elefanten laufen da durchs Bild. Also was auch damals schon einfach, da wissen wir auch, okay, da hört auch in den 90ern schon der Tierversuch-Gedanke auf. Die, weiß ich nicht, das ist auch alles so dekadent und eklig böse. Also zum Beispiel, wenn die in eins dieser krasseren Restaurants gehen, dann hängen da wirklich auf Augenhöhe neben denen, sozusagen zwischen denen, während die reden, ausgestopfte Tiere. Also es ist halt so eindeutig, dass, und gleichzeitig stellt jemand, obwohl es ein schickes Restaurant ist, eine Cola-Dose auf den Tisch. Das heißt, es ist so ganz eindeutig so, das ist halt, die haben sich das schön gedacht hier in dieser huhuhu 90er, 80er Jahre Zukunftsdings, aber es ist richtig scheiße. So, das ist so das Statement dazu. Und auf der anderen Seite haben wir dann, und da wird es nämlich schwierig, weil das sind ja nicht einfach nur Antikapitalismus und Antitechnik-Sachen, sondern wirklich so, ja, man könnte es so lesen wie du, aber es geht halt einen Schritt weiter, konservative Dinge. Also zum Beispiel, Billy macht halt diese sehr romantischen Aquarellzeichen seiner Heimatstadt. Und wir haben auch so diese Anspielungen an die 50er Jahre durch diese Gothic-Horror-Kinderserien-Sache. Und am Ende, ganz am Ende, auch nachdem das schon die Technik denen den Arsch gerettet hat, kommt halt, ich will nicht Trump sagen, sondern
Clamp
und sagt, sieht halt diese Aquarellzeichnung von ihm, plus die wollen übrigens die ganze Zeit heiraten, ne, aber das hatte ich ja schon angedeutet, sieht die Aquarellzeichnung von ihm und sagt dann, ja, das wollen nämlich diese Leute, weil das ist diese Aquarellzeichnung von der alten Stadt. Klar, es kann auf Sequel bezogen sein, aber man kann es auch deuten als, das wollen die Leute, kleine Städte, ruhige Städte, wieder so ein bisschen konservativ untereinander sein.
Mhm, sicherlich. Die, ja, wahrscheinlich einfach das alte Thema von, dass in den 80ern eine 50er-Nostalgie, ja, was man genau. Den damaligen Filmen ja auch sehr anmerkt.
Ja. Und ich finde, das ist auch ein bisschen, ganz ehrlich, er will heiraten. Das Einzige, was dazwischen steht, ist, dass er jetzt noch nicht Karriere gemacht hat, der Kapitalismus. Aber auch die böse Karrierefrau, die ihn versucht jetzt durch den Kuss auf die Wange, wo sie extra Lippenstift hinterlässt und so, da rauszuziehen. Es ist so, wenn wir wieder so in die alten Werte zurückgehen würden, dann wäre das Leben wieder schöner bei uns in Amerika. Und ich sehe das voll, dass das mehr auf Sequel bezogen ist, aber nee. Er hat es auch aus Versehen oder er hat es sogar...
Ich glaube, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das durchaus auch da ist. So eine Rückbesinnung auf alte Werte. Ja, ob das so cool ist, ob das jetzt als Kapitalismuskritik gemeint war und als Sequel-Kritik und dann einfach nur ein bisschen holprig ausgedrückt, das werden wir jetzt nicht rausfinden. Aber ja, sollte man anmerken, dass das...
Genau, am Ende sitzt man halt da und hat eine relativ konservative Grundmessage. Wir müssen noch ein paar andere Sachen anmerken, weil der ist später 80er, Anfang 90er. Dazu gehört, was wir gerade schon angesprochen haben, die Frauenfigur zum Beispiel von dieser Powerfrau.
Und auch Kate ist aber auch fürchterlich
geschrieben. Absolut, leider. Also die Frauenfiguren sind furchtbar. Also entweder bist du hier die Verlobte, die ihm hinterher rennt und da das macht, aber auch gleichzeitig...
Und die auch immer alles ganz eklig findet.
Und oder du bist hier von dem Mann mit der... Also der Nachbar bringt ja seine Frau mit. Die ist ja komplett einfach nur, macht immer nur Fotos von allem und checkt gar nicht, was die Lage ist.
Die ist dabei.
Ja. Und wir haben halt das Trope, was wir gerade schon angesprochen haben, von den Schlümpfen.
Die männerhungrige Karrierefrau.
Genau, die haben wir auch noch. Und wir haben das Trope, es sind halt alle erstmal männlich und dann ziehen wir einen männlichen Gremlin weiblich an und dann ist es der Fräulein Mann. Das ist also das Standard ist männlich Und dann gibt's halt eine einzige Ausnahme. Und die ist aber quasi einfach nur mit Lippenstift und dicken Wimpern und High Heels. Also das ist halt so ein relativ ein Trope, was häufiger vorkommt und was ein bisschen natürlich nicht cool ist.
Also der Lady Gremlin sieht wirklich aus wie jemand, der einfach auf eine Travestie-Show geht. Ja, muss man absolut. Also auch nicht wie eine normale Frau, sondern einfach wirklich so ein auf Jessica Rabbit-mäßiges Kleid, so eine ganz lange blonde Perücke, richtig viel zu viel roten Lippenstift.
Ja. Und auch schlimm, am Ende versucht sie noch jemanden zwanghaft zu heiraten, weil das ist die, sie ist der einzige Gremlin, der noch versucht, jemanden zu heiraten, weil sie ist die einzige Frau bei den Gremlins.
Na, und sie ist zum Schluss auch der letzte übrige Gremlin.
Ja. Aber das ist so ein bisschen, also das ist Frauenbild problematisch in dem Film.
Schwierig.
Wir haben auch noch eine kleine rassistische Szene. Also nicht die schlimmst rassistischste Szene der Welt, aber
Die vergesse ich jetzt. Ich muss gerade schon wieder kurz darüber nachdenken, weil es jetzt schon wieder 3 Tage her ist, dass wir einen Film gesehen haben. Ja. Nee, absolut.
Ja, also weil da ist jemand, der die Kamera führt Nebenplot. Und ganz, ganz viele Fotos macht. Ratet, welche Nationalität der hat.
Richtig. Das ist ein japanischer Tourist.
Richtig.
Der hat eigentlich so eine Tour begleitet und als dann alles losgeht und der TV-Präsenter, der hier von dem Opa von dem Monster in so einem Vampirkostüm gespielt wird, braucht er einen Kameramann. Und dann findet er diesen japanischen Touristen und fragt ihn, können Sie mit Kameras umgehen? Dann, ich kann mit allen Kameras umgehen, Kameras sind mein Leben.
Und er hat wirklich, auch ungelogen, so 5 dicke Kameras umhängen und nochmal eine VHS-Kamera in der Hand. Also so, und er ist wirklich mega klischee. Es gibt auch echte Tiere am Set.
Ja, ich finde, um jetzt nochmal zu dem, klar, das ist eindeutig ein rassistisches Klischee. Ich finde es so überzeichnet, dass ich es nicht gar so schlimm finde. Genau.
Also
weil es ist jedem klar, so sind Japaner nicht in echt.
Ja, genau. Aber trotzdem sollte man es erwähnen.
Ja.
Wirklich, der Film ist eher konservativ sexistisch, als dass er rassistisch
genau,
ist.
Genau. Also ich wollte nämlich sagen, der Sexismus ist viel schlimmer, weil er auch viel natürlicher ist. Also bei diesem Ding mit dem japanischen Kameramann, da merkst du, das war dem bewusst, das ist ein rassistisches Klischee und wir benutzen jetzt hier als Gag und das ist aber so überzeichnet, dass es irgendwie okay ist, muss man nicht okay finden, finde ich auch nicht so ganz, ist halt einfach, letzten Endes ist jetzt ein lamer Gag so, aber der Sexismus, der ist ja nicht mal als Gag, der ist einfach da, als wenn das die normalen, als wenn das die 3 Frauentypen wären.
Ja, und als wenn das gar nicht absichtlich oder parodistisch, ja, das sind die 3 Frauentypen.
Die heilige Hure und Mutter, wow.
Ja, das ist mir ganz wirklich unangenehm. Und das ist garantiert entweder dem Regisseur geslippt, weil er einfach das internalisiert hatte oder ganz ehrlich, er hat auch kein Problem damit, das so darzustellen. Vielleicht hat er gelernt bis jetzt. Dann haben wir natürlich trotzdem auch keine People of Color im Cast, ne? Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz dazu sagen.
Aber außer diesen Kameramann würde mir niemand einfallen. Und dann, der spielt wirklich eine Nebenrolle.
Ja. Dann gibt es echte Tiere am Set, unter anderem auch einfach einen Elefanten. Einfach um das gesagt zu haben. Das haben die garantiert mit echten Tieren gedreht damals. Und jetzt kommen wir aber das wäre jetzt so meine Sachen, die man alle bedenken muss, wenn man den Film guckt. Aber jetzt müssen wir uns nochmal darüber unterhalten. Uiui, das ist schon auch ein Body-Horror-Film. Und dass das ganz schön gruselig ist. Oder hast du noch andere Kritik vorher?
Mir ist nur aufgefallen, ist eine Szene, die ich sehr liebe, vergessen habe zu erwähnen, weil, wie gesagt, es gibt ja ein Fernsehstudio und es gibt eine Szene, da sitzt jemand da mit der VHS von Gremlins 1 und reviewt gerade den Film und wird dann dabei von Gremlins so gewürgt von hinten mit so Filmrollen, während er das macht.
Weil das ist ein richtig geile, so einen hochtrabende
Verriss auf Gremlins macht.
Aber auch so, wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt, wie Leute Sachen kritisieren mit so akademischen Begriffen und so durch den Dreck ziehen.
Ich glaube, der soll ein bisschen den Kritiker Roger Ebert nachempfunden sein. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Der ist inzwischen auch verstorben. Der hatte früher so eine Show, Siskel und Ebert, mit einem anderen zusammen. Der war sehr für seine Verrisse auch beliebt. Ich glaube allerdings, der mochte Gremlins 1 ganz gerne. Er hatte immer so ein 4-Sterne-System und ich meine, Gremlins 1 hatte 3. Deswegen so, aber okay.
Es wäre der
eher eine freundliche Hommage, würde ich sagen, als wirklich eine Kritik.
Er hat mich natürlich direkt an Wolfgang M. Schmidt erinnert. Weil der auch immer so hochgestochen Kritiken bringt. Und der hätte auch ein Problem damit, dass die Kapitalismuskritik in diesem Film nicht durchgezogen wurde. Ja, wir haben immer auch noch einen Horrorfilm. Wir haben ganz eindeutigen Body Horror. Alle Gremlins sind hart eklig, schleimig, kommen und wirklich die Szenen, wenn die, die sich vermehren, ugh.
Wenn die, auch diese Kokons, wenn die so runtertropfen unten in
ja. Und wenn die sich vermehren, dann kriegen die auf dem Rücken so Bläschen und da, da entstehen dann
platzen so Eier raus quasi.
Und man sieht aber so rein, also die sind so transparent, die Bläschen, und dann pulsiert das auch.
Und krass. Sie sieht schon als Gizmo, dass das erste Mal hat eklig aus, also als nur andere Mogwai schlüpfen und noch nicht direkt Gremlins.
Das ist schon echt gut gemachter Body Horror, finde ich.
Ja, die
Puppenspiele. Nennt man das dann so, auch wenn das Puppen sind?
Ja, klar. Die Fliege ist auch eine Puppe, das ist dir klar, ne?
Ach so, guck mal. Ja.
Da haben die keine echten Fliegenmenschen für geholt.
Ich dachte, das wäre so ein Anzug oder so, den ein Mensch anhat.
Nee, aber der hat ja zum Schluss Teleporterteile oben dran.
Stimmt. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ist es eklig. Da gibt's schon auch manchmal Szenen, die richtige Gruselszenen sind. Also, keine Ahnung, dann kommt zum Beispiel...
Das mit der Spinne ist tatsächlich echt gruselig.
Ja, oder auch, da wird jemanden mal so in die Kehle gebissen von einem Gremlin und das, der kommt so aus dem Nichts und das, die Beleuchtung ist auch ganz schön gruselig. Da passieren schon Dinge, muss man sagen. Viel auch mit zum Beispiel Händen aus den Wänden kommen, die nach was greifen. So typische Horrorelemente. Das passiert bestimmt 3-mal in dem Film oder so. Ich finde auch die ganze Zahnarztszene... Uiuiuiui, extra Warnung dafür nochmal.
Und tatsächlich auch Jumpscares einige.
Ja.
Wo die Gremlins einfach irgendwo raushüpfen, wo man sie nicht erwartet hat. Ja. Ich meine, und nach dem ersten Mal erwartet man es schon, aber...
ja, aber trotzdem hat man es, ne?
Ich gebe dir total recht, aber ich finde, das wird ein bisschen harmloser gemacht dadurch, dass der Film, der ist zwar relativ lang für einen Gruselfilm, 106 Minuten, Stunde 46, aber das dauert ja eine Zeit lang, bis die Gremlins kommen. Der erste Part, den hätten sie auch wirklich noch ein bisschen schneller machen können. Aber sobald die Gremlins da sind, und das sind ja auch erst die Szenen, wo es richtig gruselig ist. Am Anfang ist es ja wirklich noch so ein bisschen mit Anspannungshorror und so, ja, halt so richtig gruselmäßig. Aber ab dann ist es ja nur noch Chaos.
Ja.
Und du hast gar nicht Zeit, dich von sowas wie den Händen aus dem Fahrstuhl lang genug gruseln zu lassen, weil... Der Film muss weiter. Wir müssen noch den Gremlins mit dem Gemüse jemand mit Tomaten werfen
zeigen. Genau. Der baut auch gar keinen Horror auf, der sich Zeit nimmt, sondern es ist wirklich so, nächste Szene. So, die machen immer so dieses Geräusch. Aber dann wirklich, also, Jumpscare, man guckt ganz schnell, was passiert, weg.
Dann interviewt der Vampir den schlauen Gremlin.
Genau.
Und der erschießt aus irgendeinem obskuren Grund einfach einen anderen Gremlin. Wir verstehen es nicht.
Nein. Und es ist wirklich ganz häufig so, sie tauchen aus Gemüse auf. Und so, was? Und man muss auch wirklich gut aufpassen.
Und meistens werden die Sachen ja auch gar nicht aufgelöst. Wir wissen nicht, ob diese Leute überleben.
Überhaupt nicht. Es macht aber auch natürlich mega Spaß, ehrlicherweise. Es ist ein totales Chaos-Element, komplettes Durcheinander. Man freut sich über die Szene. Man muss wirklich wenn man müde wird, in den ersten 2 Dritteln wird es ein Problem, weil im letzten Drittel muss man jede Sekunde aufpassen.
Ich finde, der Film macht einen dann wieder wach.
Ja, absolut. Trotzdem haben wir es jetzt angesprochen. Das heißt, das ist der Gruselfaktor, den ihr erwarten könnt. Das ist schon vom Horrorfaktor für mich höher als Alien Teacher. Alien Teacher ist gruseliger.
Ja.
Dafür hat Gremlins einen viel höheren
er ist bildlicher.
Gewalt und brutaleren und Horror. Und halt... Ja, wie man sagt, Body Horror. Möchtest du es einmal erklären, falls das nicht jeder weiß, was das ist?
Ich könnte es, glaube ich, recht schlecht erklären.
Also auf den körperbezogenen Horror, weil sich zum Beispiel...
Wenn sich Körper transformieren in seltsame andere Dinge.
Ja.
Siehe
jeden Oder Film Eingriffe in den Körper oder Sachen aus dem Körper heraus.
David Cronenberg ist ein sehr klassischer Vertreter alles, was von Body der Horror. Hat. Nicht alles.
So gut wie alles, was er gemacht hat.
Nein, der hat ja in jüngeren Jahren...
Ja, ich weiß.
Er kehrt ja jetzt gerade erst wieder zum Body Horror zurück.
Die berühmten Sachen von dem. Genau. Nur, dass ihr das wisst, dass das passiert.
Ich finde, wenn du sonst nicht hast, könnten wir von da gleich zur Altersempfehlung kommen. Klar. Weil der Film hat eine FSK 12 und die finde ich vollkommen gerechtfertigt. Weil eine FSK 16 braucht der nicht.
Nee.
Beim ersten kann man wirklich darüber diskutieren. Das ist ein Weihnachtshorrorfilm, auch eine Komödie. Aber hier es ist nicht eine Horrorkomödie, sondern eine Komödie mit Horrorelementen.
Ja.
Muss man ehrlicherweise sagen.
Ich finde aber, ihr solltet drauf aufpassen, weil ich weiß, ich hätte das mit 12 nicht sehen können, weil das wäre mir zu eklig gewesen. Genau. Guckt einfach mal, wo die Kinder so stehen.
Ich glaube, das ist der große Punkt. Gar nicht so sehr, ob man schnell gegruselt wird, weil gegruselt wird man hier nicht. Aber wenn man Dinge schnell eklig findet.
Ja, und vielleicht auch mit Tod. Also meine Schwester hätte das nicht gucken können, weil Leute umgebracht werden. Das konnte die auch mit 12 noch nicht gut sehen.
Ja, ich glaube, das ist hier das entscheidende Element. Wie gut man mit Ekel und so und sowas umgehen kann.
Und ein paar sterben tatsächlich.
Und Monster.
Ne? Also wir haben schon ein paar Sterbeszenen. Ich glaube, es sind nur so 3, 4 vielleicht, aber...
Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt ganz so gut sieht. Ich glaube, ja, man könnte immer wegargumentieren.
Wenn jemand in die Kehle gebissen wird.
Vielleicht kommt der Notsatz und rettet den.
Okay. Ja, aber so, es wird auch wirklich teilweise eklig. Esst auch nicht dabei. Einfach kein Film.
Nicht nach Mitternacht, vor allem.
Ja, genau.
Ja. Ich finde die 12 okay. Man muss dann halt gucken. Wie gesagt, ich bin aber jetzt auch nicht der, den man fragen soll, weil ich habe den viel früher gesehen.
Genau, und da müsst ihr einfach eure Kinder selber einschätzen. Beziehungsweise eure Kinder sich selbst einschätzen lassen, was sie eklig finden.
Und nochmal an der Stelle absolut sagen, das gilt nicht für Gremlins 1. Gremlins 1 ist wirklich eine Spur gruseliger auch.
Mhm.
Und auch der ist tatsächlich brutaler, weil die Gewalt, die machen, ist konsequenter. Es gibt diese eine mit diesem Treppenlift, wo die Gremlins den beschleunigen und die Frau wirklich den Treppenlift hochfährt und so aus dem Fenster katapultiert wird. Das ist auch jetzt nicht blutig, aber das ist schon so, oh Gott, das ist schlimm. Also schon brutaler. Man sieht zwar nicht viel, aber es ist unangenehm zu gucken.
Mhm. Mein Mastertipp übrigens, am nächsten Tag keinen grünen Wackelpudding servieren.
Oder gerade erst recht.
Mir sind Filme eingefallen, die man auch empfehlen könnte.
Oh, sehr gern.
Ein Film, den wir schon besprochen haben, und zwar Das Wunder in der 8. Straße, weil der auch die Gentrifizierungsthematik hat und von außen kleine Sachen kommen, die ein bisschen für Chaos stiften.
Und auch so eine ähnliche 80er-Jahre-Ästhetik, ja, Wohlfühlästhetik.
Genau. Wohlfühl. Ich finde die ja, die macht die unangenehm. Ist das für dich eine Wohlfühlästhetik?
Soll sie ja sein.
Okay, gut. Dann ist mir noch eingefallen, Hotel Transylvania 3, weil da haben die Gremlins einen Auftritt als Flugcrew in einem Flugzeug.
Ja, aber das ist ja eher eine Anspielung an die klassischen Gremlins aus den 40ern.
Aber es funktioniert ja trotzdem.
Ja.
Es sind schon Chaos-Gremlins. Die machen auch Spaß in dem Moment. Ja. Die machen alles nur schlechter in dem Flugzeug. Die sind die Stewardessen und die machen alles nur schlechter. Und das Flugzeug crasht natürlich am Ende auch. Das sind schon auch witzige Gremlins.
Das stimmt.
Ach so, willst du das kurz erzählen, wo die Gremlins ursprünglich so ein bisschen herkommen? Dass das diese Maschinen...
War das in Großbritannien bei der Royal Air Force?
Ich glaube ja.
Dass man gesagt hat, wenn die Motoren kaputt gehen im Flug, dass dann ein Gremlin mit an Bord ist, der an den Maschinen rumschraubt und die kaputt macht und dass das dann so ein bisschen gewachsen ist.
Ja.
Ja, ich glaube, genauer könnte ich es auch nicht erklären. Es gibt diese eine sehr populäre Twilight Zone Folge, wo einer immer ein Gremlin aus einem Flugzeugfenster rauszieht und immer, wenn er das anderen Leuten zeigen will, guckt keiner hin.
Ist das dann eigentlich eher eine urbane Sage oder ist es dann eher ein Kryptid?
Nee, gut, das glaubt niemand, glaube ich, so richtig in echt, dass es das gibt. Deswegen ist es, glaube ich, kein Kryptid.
Okay.
Ich glaube, ob es überhaupt eine urbane Legende ist, irgendwas in diese Richtung ist es auf jeden Fall.
Ja.
Aber diese Gremlins, die haben ja damit eigentlich, außer so ein bisschen dem Aussehen, gar nichts zu tun.
Nö, die manipulieren jetzt auch nicht viel an der Technik.
Dem Film ja schon so ein bisschen.
Ja, aber...
Also ja eher so, die eh schon kaputte Technik wird häufig mit den Gremlins verwechselt. Das ist vielleicht ja schon so ein...
Ja, stimmt, das passt dann ja auch ein bisschen zusammen. Genau, das sind die beiden Filme, die mir eingefallen sind.
Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken gemacht. Ich habe mich so gefreut, Gremlins 2 zu gucken. Guckt einfach ganz oft Gremlins 2. Wenn ihr den guckt, den einfach nochmal.
Naja, ich finde, Ähnlichkeit hat denn natürlich zu Filmen wie, keine Ahnung, diese ganzen Chaos-Elemente. Das heißt, Kevin allein zu Hause finde ich ja nicht unbedingt eine Empfehlung für Kinder. Aber die ist ja auch vom Brutalitätslevel noch mal viel höher und so. Aber sowas, also diese ganzen, wo so ganz viel schief geht, finde ich, da spielt der so ein bisschen rein.
Ja, ich muss sagen, ich finde den schwer zu vergleichen, weil das wirklich, die pfeifen auf den Plot.
Ja, Das ist schon mal Next Level auf jeden Fall.
Wir wollen hier einfach nur zeigen, wie lustige Gremlins die Dinge kaputt machen und Leute angreifen. Der Rest uns so ein bisschen egal. Ich meine, der Film hat ja einen Plot. Sonst würde niemand den 100 Minuten durchhalten.
Ja.
Aber der Plot ist ja auch nur eine Entschuldigung eben genau dafür. Und das würde mir echt selten einfallen. Ich glaube, das ist auch echt schnell ätzend, wenn das nicht gut gemacht
ist. Ja, klar. Das ist, wenn du nur so Chaos-Elemente, wenn du da gar nichts,
und
also.
Ganz im Ernst, die ersten 30 Minuten, die sind vielleicht für Kinder aufregend und so ein bisschen spannend. Da ist es ja wirklich, da hat es ja noch so die Anmutung von, oh, gleich passiert was Schlimmes, oh, ist ein Horrorfilm und ab und zu mal ein Lacher. So, aber für Erwachsene ist die ersten 30 Minuten einfach langweilig.
Ja.
Sie einfach nur, oh Gott, wann passiert irgendwas, bitte.
Ja, ich fand's halt nicht langweilig, weil ich es natürlich einfach witzig fand, diese 80er-Jahre-Technik und der Style.
Aber so oft passiert es dann nicht. Ich sehe die ersten 30 Minuten, bis die ersten
Gremlins kommen. Ja, aber allein also die Outfits von den Leuten, die sind so high-end 80er, wie man sich das in Modezeitschriften vorgestellt hat, wie die krassen Leute rumlaufen. Das gefällt mir ganz gut.
Was man auf jeden Fall noch sagen kann, ich finde, der Film hat so von dem Spaß, den der an Horror hat, auf jeden Fall was mit Monster Busters gemein.
Mhm.
Dass der.
Ja. Mal eine andere Perspektive auch einfach.
Ja, dass der einfach so klassische Dinge nimmt und der auch ganz viele Anspielungen an andere Sachen und da einfach mal da Spaß mit hat.
Ja.
Was wäre, wenn wir den Wolf mal mit einer Handgranate hochjagen? Wir machen es einfach. Los geht's. Und ein ähnliches Level an Energie, finde ich, hat auch Gremlins 2, ganz eindeutig.
Ich muss aber auch immer auch wirklich an alle Sachen denken, die so ein freches Monster-Element haben. Das alles durcheinander
macht,
so Pumuckl, Sams.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt ja ganz viele so Kopien von den Gremlins, die Critters, die Ghoulies, es gibt, glaube ich, noch mehr. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber die haben alle versucht, ernster zu sein. Spätestens bei Critters 4, aber gut, das ist ja auch der letzte, da ist gelaufen.
Nee, das ist eigentlich wirklich ehrlich ein Kinderfilmsache, dass da wilde Sachen durch die Gegend gehen und Scheiß bauen. Weiß ich nicht, in Harry Potter gibt's da auch so eine Szene, wo diese blauen Dinger im Klassenraum freigelassen werden von jemandem.
Für Wirrlichter oder so?
Richtig gut in Harry Potter. Von einem dieser dunkle Künstler-Leute, einen von den 5000, die er da durchmacht. Lockhart oder so, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist das total ein Kinder... Das ist mehr ein Kinderfilm-Ding eigentlich. Das funktioniert gar nicht so gut für
vielleicht ist recht größere Filme. Pumuckl ist wirklich ein ganz gutes Beispiel eigentlich.
Ja, oder auch gibt's nicht so Filme, wo so Hunde das ganze Haus verwüsten? Hier diese Bernardine-Filme, wenn die irgendwann Welpen kriegen, sind, glaube ich, auch so ein bisschen...
Ey, wir müssen jetzt hier aber auch nicht
Nee, aber was Dinge ich wirklich suchen. Ist, das Wunder nach der Straße ist wirklich ein Film, der so nicht.
Auf jeden Fall.
Und Ghostbusters ist auch eine Empfehlung.
Das stimmt, Ghostbusters. Gerade wenn dann zum Schluss die ganzen Geister ausbrechen und man immer kurze Szenen sieht, was die Geister gerade so machen, da hat er auch eine ähnliche Energie.
Mhm.
Aber meine persönliche Meinung, Gremlins 2 besser als Ghostbusters.
Finde ich auch.
Habe ich es gesagt.
Finde ich auch. Ich finde. Vielleicht habe ich Ghostbusters auch erst sehr spät geguckt und fand den ganz schön langweilig manchmal. Gar nicht so gut wie viele. Aber pssst.
Und vor allem, während Gremlins 2 eine antikapitalistische Botschaft hat, hat ja Ghostbusters tatsächlich eher eine prokapitalistische Botschaft. Also automatisches Minus für alle.
Ah, auf jeden Fall.
Naja, dann war es das auch für dieses Jahr mit unserem Schocktober-Spuktakel, ne? Bin ein bisschen traurig auch.
Oh, vielleicht kriegen wir es dann nächstes Jahr wieder dann doch nochmal hin, Summerween zu machen, weil wir wollen ja eigentlich schon die ganze Zeit Gravity Falls oder Over the Garden Wall gucken.
Ja, wir wollten eigentlich dieses Jahr zum Summerween Gravity Falls machen, aber weil das auch eine Serie mit 40 Folgen ist, haben wir es nicht rechtzeitig geschafft. Und dann war zack der Sommer vorbei.
Müssen wir mal nochmal.
Nächstes Jahr versuchen wir es zeitig.
Genau,
Falls ihr uns in der Zwischenzeit irgendwie finden oder erreichen wollt, findet ihr uns im Internet unter @kifipodcast bei Twitter und auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen frohen Halloween, frohes Allerheiligen morgen an dem freien Tag.
Gerade sah es ganz kurz für einen Moment so aus, als wenn die ganze Folge abgestürzt wäre. Uiui.
Ja, das war der gruseligste Moment in ja, unserem ganzen Spooktober-Spuktage.
Das war aber noch ein passendes
Ende. Eine Stunde Aufnahme für die Katze.
Passendes Ende zum Spooktober. Schnell die Aufnahme schließen. Tschüss.